1. Petrus 1, die Verse 6 bis 9, da heißt es folgendermaßen: Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtung, damit euer Glaube als echt und viel kostbarer befunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt habt, nämlich der Seelenseligkeit. Wir leben in einer Zeit der Hoffnung und in dieser Hoffnung werden wir auch in die Bewährung gezogen, damit diese Hoffnung des Glaubens immer fester wird. In dem Vers zuvor, der ja dann als Überleitung quasi zu diesem Vers 6 bis 9 dient, heißt es ja, dass die Seligkeit bereit ist, dass sie offenbar werde zur letzten Zeit. Also der Apostel Petrus spricht ja hier zu Christen, zu solchen, die Jesus Christus aufgenommen haben, und macht ihnen deutlich, dass die Seligkeit, die Gott in Christus für uns bereitet hat, noch nicht im vollen Umfang eingenommen wurde und eingenommen werden kann. Weil noch so viele äußere Dinge da sind, die uns bremsen und hemmen. Denn unsere negativen Eigenschaften lassen das Genießen der vollkommenen Herrlichkeit gar nicht zu. Erst wenn wir gänzlich davon befreit sind, von allen Schwachheiten, von allen Niederungen, die uns jetzt noch bereiten, da sind, dann können wir die Seligkeit erlangen. Diesbezüglich zur letzten Zeit habe ich mich erneut gefreut, dass Gottes Wort ja immer so einen großen Bogen schlägt durch die ganze Zeitgeschichte, Weltgeschichte, Heilsgeschichte. Das Wort letzte Zeit kommt in dem Segen Jakobs für seine Söhne zum ersten Mal vor. Da wird bereits dieser Bogen aufgespannt, dass zur letzten Zeit eben dieser kommt, der die Seligkeit offenbar macht, der Held. Und zwar wird sonderlich gesprochen von Juda. Jakob redet zwar auch über die anderen Söhne, aber dies mit der letzten Zeit und der Erfüllung zu der letzten Zeit spricht er nur von Juda. Von Juda, deswegen sprechen wir von Juden, weil die anderen Stämme gar nicht da waren. Also in Wahrheit ist es so, dass nicht die Israeliten das Evangelium unter die Nation brachten, sondern die Juden, der Stamm Juda. Denn von dem hat Jakob gesprochen: Juda, du bist es unter allen, du bist es. Dich werden deine Brüder loben, 1. Mose 49. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Halse sein. Und in Vers 10, es wird das Zepter, die Regierung von Juda nicht entwendet werden, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis dass der Held komme. Und hier ist eben der Messias, Jesus Christus, gemeint. Der Stamm Juda ist durch alle Zeiten hindurch bewahrt worden. Als die 10 Stämme deportiert worden sind durch den assyrischen Herrscher, in 2. Könige 16 können wir das lesen, blieb aber Juda übrig. Juda und ein halber Stamm Benjamin. Juda kam in die babylonische Gefangenschaft und Juda kam wieder nach Hause. Und Juda ist auch seit 1948 als erster Stamm wieder in dem Land Kanaan, in dem Land Israel, in dem Land der Verheißung. Und erst nach und nach, tröpfchenweise, kommen auch mal noch andere Stämme dazu. Juda hat die Regierungskraft bekommen durch die Zeiten hindurch, bis zu der Zeit, wo die Seligkeit offenbart wird. Und das ist durch das Wiederkommen des Messias, wenn er sein Reich aufrichtet. Und da wird genau von diesem Messias gesprochen. Jakob segnete und sagt, demselben werden die Völker anhangen. Und dann kommt das, was wir so auch beim Einzug in Jerusalem für Jesus uns gesagt haben, gelesen haben. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden. Und dann wissen wir auch, was das Füllen für ein Geschlecht hat. Das steht nämlich erstmal hier drin. Der Eselensohn, also ein männliches Tier, wird an die edle Rebe gebunden. Er wird sein Kleid in Wein waschen. Jetzt kommt das Golgatha, die Versöhnung mit dran. Und dann wird gesagt, und sein Mantel in Weinbeerblut, seine Augen sind trübe von Wein, seine Zähne weiß von Milch. Das wird hier schon, und zwar gleich am Anfang, wird das Wort, das hebräische Wort zur letzten Zeit benutzt. Jakob sagt dann eben hier, was euch begegnen wird in der letzten Zeit, in künftigen Tagen. Das hebräische Wort, das zieht sich dann durch die Schrift hindurch, letzte Zeit. Die Seligkeit wird offenbar gemacht. Sie ist auch für die Gläubigen noch nicht in der Fülle offenbart. Deswegen schreibt Petrus hier, zur Seligkeit, die bereit ist, dass sie offenbar werde, zur letzten Zeit. Dann werdet ihr, das heißt ihr, die ihr schon gläubig seid an Jesus Christus, euch freuen. Und das heißt ja dann nachher mit einer unaussprechlichen Freude. Warum können wir uns noch nicht freuen, wie wir uns freuen sollen? Brauchen wir uns ja nur gegenseitig immer wieder angucken und abfragen. Weil es viele Probleme gibt, die uns Sorgenfalten bereiten. Wenn wir unsere Reden uns anhören, ach, ja, da stimmt's nicht, da ist was los und dies und so. Deswegen kann diese vollkommene Freude noch gar nicht aufkommen. Wir müssen erst befreit werden von diesen Anfechtungen, von denen Petrus spricht, die da eine Weile uns begleiten werden. Jetzt wird ja diskutiert darüber, was wird aus der Koranverteilung werden. Ja, es gibt Plattformen im Internet, wo das besprochen wird und auch gesagt wird, was da im Koran alles steht, dass zum Beispiel gerade die Juden und die Christen als Schweine und Affen bezeichnet werden. Das steht ja im Koran drin. Und zwar, weil das ja keine Menschen im eigentlichen Sinne sind. Alle, die ungläubig sind, sind weniger als Tiere. So wird das bezeichnet. Deswegen müssen alle, und das ist die Kampagne, das geben die Leute zu, diesen Koran jetzt 25 Millionen Mal verteilen, müssen alle zum Islam kommen. Sonst sind die weniger wert als Tiere. Und die Juden, sonderlich, sind Esel, Affen, Schweine und die Christen werden damit eingeordnet. Und viele diskutieren und können sich gar nicht freuen, weil sie davon so betroffen sind, von dem, was dort nun den Menschen zugemutet wird. Das meint Petrus hier. Er spricht zu Christen, er spricht zu dir und zu mir. Er spricht zur Gemeinde und sagt, ihr werdet euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid, in mancherlei Anfechtung, traurig seid. Also ich kann diesen Satz total unterstreichen. Und bekennen, dass es Traurigkeiten gibt, auch im Leben eines Kindes Gottes, auch bei mir. Dass dann die ganze Freiheit, dass man nicht zu allem freundlich lächeln kann, auch wenn man es äußerlich vielleicht versucht, aber innerlich ist dieses freundliche Lächeln nicht immer da. Weil es so viel Negatives gibt, in Gedanken, Worten und Werken, in Situationen, die wir erleben, dass dieses Lächeln im Herzen oft droht, erstickt zu werden. Ja. Eine kleine Zeit, aber es ist eine kurze Zeit, aber am Ende dieser Zeit wird die gesamte Seligkeit, das, was Jesus wirklich alles am Kreuz auf Golgatha bewirkt hat für uns, das wird 100% offenbar. Da ist nicht ein Körnchen Traurigkeit mehr dabei, nicht ein Körnchen negatives Denken und Reden, sondern da ist eitel Freude, Lob und Dank. Also Petrus will deutlich machen, und das will er ja ermutigend sagen, weil Gott auch weiß, dass in den Anfechtungen die Kinder Gottes, die Christen, sehr entmutigt werden können. Die werfen das Handtuch, sagen, mache ich nicht mehr weiter. Ich habe jetzt Solo-Christentum, in die Gemeinde gehe ich gar nicht mehr. Oder wie mir eine Person sagt, die Christen lügen alle. Mit keinem kann ich mehr reden. Natürlich ist die Rückfrage, ist das denn die einzige Person, die vielleicht nicht lügt, wenn alle anderen lügen? Ja, ist ein Frust in den Herzen vieler Christen, auch heute. Auch heute. Und das soll eine Ermutigung sein. Schaut bitte nicht auf heute, auf die Anfechtung, sondern schaut auf das Ende. Dann, wenn zur letzten Zeit, und das wurde bereits durch Jakob schon gesagt, für Israel, schaut auf das Ende, da, wenn der Held kommt, wird die volle Seligkeit offenbar werden. Hier haben wir zwar die Gewissheit der Erlösung im Glauben angenommen, aber solange wir über diese Erde gehen, erleben wir diese volle Seligkeit nicht, sondern verspüren immer Widerstände. Wir im Glauben wissen wir, wir sind erlöst durch des Lammes Blut, aber wir verspüren das oft zu wenig. Und deswegen werden wir rückläufig und sagen, ach, das hat ja gar keinen Zweck, vielleicht Mission in unserer Stadt. Warum eigentlich noch? Will ja doch keiner mehr wissen. Können wir ja ausprobieren am kommenden Samstag. Ja, vielleicht sind doch einige, die sonst nicht dabei sind, auch draußen. Und probieren mal aus, ob es sich nicht doch lohnt, den Namen Jesu in der Öffentlichkeit zu bekennen. Petrus zeigt uns also, dass der jetzige Zustand der Gläubigen nicht der letzte ist. Der jetzige Zustand ist nicht der letzte Zustand. Und das müssen wir für uns persönlich auch immer wieder sehen, dass wir nicht an einem Jetzt-Zustand stehen bleiben und vielleicht sogar daran verzagen. Der Jetzt-Zustand ist nicht der letzte, der da kommen wird. Wenn wir sehen, was Jesus Christus für uns am Kreuz dann erworben hat, wenn wir das wirklich sehen, in dem ganzen Ausmaß, dann werden wir uns, wie Petrus das so sagt, freuen, mit einer Freude, die wir hier überhaupt noch nie kennengelernt haben. Die ist unaussprechlich, dafür gibt es hier kein Wort. Mit solcher Freude werden wir uns dann freuen. Also der Ausblick auf das Ewige, auf das, was noch kommt, auf das, was Gott in Jesus uns bereitet hat, dieser Ausblick soll unser Leben bewegen, nicht der Jetzt-Zustand. Denn wenn Israel, das gläubige Israel alttestamentlich gesehen, immer nur auf den Jetzt-Zustand geschaut hätte, wäre es nie durchgekommen. Weil es aber die Gläubigen in Israel auf die Verheißung geschaut haben. Da kommt der Held. Ja, dann wollen wir durchhalten. Jetzt im Moment sitzen wir im KZ. Aber es kommt der Held. Viele Juden haben das so gebetet und gedacht. Sie haben gesehen, dass rechts und links die Menschen ermordet wurden. Aber sie beteten im Blick auf die Verheißung. Es kommt der Held. Es kommt der Held, es kommt die Herrlichkeit. Und auch wir sollen so denken. Und der Apostel Paulus schrieb das auch so in 1. Korinther 13, das war ja so tröstend in Vers 12. Was sagt er? Jetzt sind wir gläubig, jetzt haben wir alles erkannt, jetzt sind wir, Paletti ist alles bestens. Nein, er sagt, achtet darauf, jetzt erkenne ich es nur Stück. Weise. Und wir sollen also nicht dem Fehler verfallen, dass wir das Stückweise schon als das Vollkommene sehen. Denn das Stückweise kann uns noch durch Traurigkeiten führen in der Zeit. Das Vollkommene aber nicht mehr. Jetzt erkenne ich stückweise. Dann aber, und da weist er auch wieder auf die Zukunft hin, auf die Wiederkunft Jesu, auf das, was uns noch stört, was abgelegt wird, dann werde ich es erkennen, wie Gott mich jetzt schon durchleuchtet, bis auf den Knochen und durch, ja, wie er mich jetzt schon sieht, dann werde ich es auch erkennen. Jetzt erkenne ich immer nur einen Teil und denke manchmal, das ist zu wenig oder kann das die ganze Seligkeit sein, da werde ich ja traurig. Nein, es ist nicht die ganze Seligkeit, es ist nur ein Bruchteil. Und auch im Gegenzug bei anderen sollen wir nie, auch unter den Gläubigen, denken, das ist die ganze Seligkeit, was ich bei dem jetzt sehe. Das ist auch nur ein Stück. Das ist auch nur ein Stück. Da haften dem anderen auch noch so viele dunkle Sachen an, weil es alles stückweise geht. Auch die Umwandlung unseres Lebens, unseres Zustandes geht stückweise. Keiner hat schon alle seine Fehler ablegen können. Keiner ist frei davon, weil es nicht möglich ist, weil er immer noch sein altes Kleid mit sich rumträgt. Da stecken nämlich all diese Fehler drin. Erst wenn er sein Kleid abgelegt hat, dann ist er von den Fehlern frei. Stückweise. Dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich jetzt erkannt bin. Das heißt also, festbleiben auf dem begonnenen Glaubensweg, der durch die Erlösung in Jesus Christus gestellt worden ist und bis zur vollkommenen Seligkeit führt. Was wir im Glauben angenommen haben, soll auch in Realität einst erlebbar sein. Jetzt haben wir, und liebe Geschwister, das dürfen wir einfach für uns so nehmen, dann verzagen wir nicht nur einen kleinen Vorgeschmack von der wirklichen Seligkeit. Was wir hier erleben, ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Das ist nicht viel von dem, was wirklich da ist. Der Himmel und die Herrlichkeit ist tausendmal größer und herrlicher, als wir uns je vorstellen und hier erlebt haben. Das will Petrus den Christen sagen, die mitten in der Welt stehen, die mitten in den Anfechtungen leben. Wir werden dann ausrufen, wenn wir die ganze Seligkeit sehen, mit denen, die dort im Himmel vor dem Thron Gottes stehen, zum Beispiel in Offenbarung 7, dann werden wir mit dort einstimmen in diesen Lobgesang. Da heißt es in Vers 10, diese, die da erlöst sind, sie stehen dann vor dem Thron und sie rufen, das Heil ist bei dem, der auf dem Thron sitzt, unserem Gott und dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und um die vier Gestalten und fielen nieder vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen, Amen, Lob und Ehre und Weisheit und Dank und Preis und Kraft und Stärke sei unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ich weiß nicht, wann wir zum letzten Mal so ein Gebet hier auf Erden gehört haben. Ich glaube kaum. Da ist überhaupt gar kein negatives Wort drin. Da ist gar kein Gejammer drin. Da ist gar keine Klage drin. Ach Herr, komisch, ne? Weil zu dieser Zeit die vollkommene Seligkeit offenbar geworden ist. Da hört das Klagen und das Jammern auf. Ja, oder wenn wir im 15. Kapitel lesen, am kristallenen Meer von den Überwindern in der Offenbarung, Vers 3b und 4, da heißt es dann, da wird das Lied des Moses und des Lammes gesungen, groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege. Das sagen wir heute oftmals nicht. Wir sagen, Herr, warum denn dieser Weg? Haben wir immer noch so Fragen. Aber hier wird das nicht mehr gefragt, sondern gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Wehe sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen, denn du bist allein heilig. Ein wunderbares Gebet, das dann gesprochen wird, wenn alle Niederungen abgefallen sind, wo nur noch Herrlichkeit zu sehen ist. Verstehen wir, was Petrus hier sagt? Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid. Also ich freue mich darüber, dass hier nichts verschwiegen wird, wie es uns geht. Es wird das Wort Traurigkeit gesagt. Es gibt ja Christen, die immer mit einem Keep-Smiling-Gesicht rumlaufen und so tun, als ob sie dies nicht kennen. Das ist aber nicht wahr, das ist Schauspielerei. Es gibt Traurigkeiten. In jedem Christenleben gibt es Traurigkeiten. Im Blick auf die eigene Person, im Blick auf den Nächsten. Warum steht denn in der Schrift, nehmt einander an? Ja, weil da so viel Traurigkeit ist, das passiert eben nicht. Man stößt sich aneinander, das ist ja keine Freude. Oder mit den Dingen der Zeit, oh, wie das jetzt in der Welt aussieht, furchtbar. Traurigkeiten durchziehen unser Herz. Die Schrift verschweigt es nicht. Traurig seid ihr in mancherlei Anfechtung. Jetzt in dieser Zeit. Diese Anfechtung aber, die uns ja auch in gewisse Traurigkeiten führen, sollen unseren Glauben auf diese vollkommene Seligkeit noch mehr festigen, dass die Hoffnung und die Freude auf diese Seligkeit größer wird. Dass wir mit Paulus sagen können, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein. Das soll in uns wachsen. Darum sind wir hier in mancherlei Tiefen jetzt erzieherische Anfechtung. Wir haben durch den Glauben das alte sündige Leben hinter uns gelassen und möchten dem Herrn wohlgefällig leben, sind aber trotzdem nicht frei von Anfechtung. Das ist in Gottes Liebe so begründet, denn er weiß, dass wir die Traurigkeiten brauchen, um immer wieder in die Entschiedenheit zu kommen, wem wir angehören wollen. Wenn wir nicht traurig werden, brauchen wir uns nicht zu entscheiden. Aber werden wir angefochten, dann werden wir herausgefordert. Wem glaubst du jetzt? Zu wem willst du gehören? Herr Jesus, zu dir. Und dann wird der Glaube immer fester. Gottes Liebe hält uns fest, dass wir in den Zeiten der Anfechtung nicht abfallen. Wir wollen wohl der Vollkommenheit gemäß leben, tun es aber oft nicht. Jesus will uns in sein Bild verändern, aber es tut sich oft schwer. Er arbeitet aber durch die Anfechtung an uns. Bei einem ist es mehr, bei dem anderen weniger. Und wir verstehen, dass selbst die Apostel, die wir sehr bewundern, also ich staune immer wieder über das Leben des Apostel Paulus, wie dieser Mann gebraucht werden konnte von Gott. Und man möchte auch gebraucht werden von Gott, wie dieser Paulus. Aber was sagt er? Er schrieb an die Philipper und sagt, ihr lieben Mitgläubigen, denkt nicht, dass ich es schon vollkommen habe. Nicht, dass ich es schon ergriffen hätte oder schon vollkommen wäre. Verfallt bitte nicht dem Irrtum, sondern auch ich jage ihm nach, dass ich es ergreifen möchte. Noch habe ich nicht diese große Freude der Seligkeit, die Jesus uns bereitet hat. Und wenn dieser Apostel das so sagt, ich denke, dann kann ich mich und wir uns auch einreihen und sagen, wir haben es noch nicht ergriffen. Ja, jage nach. Oh, das hat ja etwas mit Schwierigkeiten oft zu tun. Unser Glaube soll aber immer fester werden, klarer, siegreicher. Wie hat es Petrus geschrieben? Unser Glaube soll kostbarer werden als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Und unser Glaube soll so herrlich werden, dass Gott darüber gelobt und gepriesen wird und seine Ehre dadurch groß wird. Wir haben ja, bevor wir den Petrusbrief angefangen haben, den Jakobusbrief gelesen, wurde genau dasselbe gesagt. Selig ist der Mann, der keine Anfechtung hat. Tja, der in diesen Anfechtungen bewährt wird und immer sich wieder entscheidet für Jesus Christus. Ich weiß, Anfechtungen sind sehr unangenehm, aber dem Herrn sei Dank, dass wir sie haben. Denn er hilft uns dadurch, in der Entscheidung für ihn fest zu werden und fest zu bleiben. Selig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, das heißt, wir sollen darin bewährt werden, wird er die Krone des ewigen Lebens, die Seligkeit, unaussprechliche Freude erlangen. Also, der Apostel redet ja nicht vom grünen Tisch, wo alles so gut erscheint, sondern er sagt, nein, ihr lieben Kinder Gottes, ihr steht mitten in der Welt. Macht euch bitte nichts vor. Regt euch nicht auf über die Welt und über die Unzulänglichkeiten, sondern haltet fest an Jesus Christus. So haben also auch wir manches Feuer der Anfechtung ganz persönlich zu erdulden in unserem Alltag, in unseren Beziehungen, damit wir darin in diesen Anfechtungen geläutert werden. Ich muss mir das manchmal auch direkt bewusst machen und sagen, man kämpft gerne gegen Anfechtungen, gegen Schwierigkeiten und wegdrücken, wegdrücken, wegdrücken. Nein, der Herr ruft dann, lass es, jetzt kommt es auf dich an. Was sagst du dazu? Willst du mir glauben und gehorchen oder willst du kämpferisch auftreten? Der Herr will mir helfen. Ich soll geläutert werden durch die Anfechtung. Die Schlacke, so wie bei Gold, wie Edelmetall, warum wird es so heiß gemacht? Die muss weg. Die Schlacke, die uns so anhaftet, die uns so unfroh sein lässt. Es heißt im alten Luthertext in Jesaja 28, allein die Anfechtung lehrt aufs Wort merken. Ohne Anfechtung gucken wir gar nicht mehr in die Bibel rein. Ist doch alles bestens. Oh ja, ich weiß, da steht irgendwo was, ja, ja, eine Verheißung. Aber man studiert die Bibel gar nicht mehr. Man schaut nicht nach, was sagt Gott eigentlich zu mir. Allein die Anfechtung führt immer wieder in die Gegenwart des Herrn. Wir sollen also auf dem schmalen Weg bleiben. Paulus schreibt in 1. Korinther 9, das möchte ich mal in diesem Zusammenhang auch zitieren, Vers 24, wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? So lauft, dass ihr ihn erlangt. Also das Kämpfen, das Bejahen der Schwierigkeiten, einfach annehmen, was jetzt gegenwärtig ist, aber im Blick auf das Ziel, um den Siegespreis zu erlangen. Wisst ihr das nicht? Sagt Paulus. Durch Anfechtung, und das macht mich auch froh, werden Kinder Gottes nicht vom Herrn getrennt. Auch wenn die Bibel ständig davon spricht, wenn Gottes Wort sagt, das passiert. Das passiert aber nicht, damit wir von Gott getrennt werden. Anfechtungen trennen uns nie vom Herrn, sondern sie bewirken, wenn wir sie auch zulassen, die größere Nähe und größere Seligkeit vom Herrn zum Herrn. Anfechtungen fördern das Gebetsleben und das Bibellesen. Deswegen können wir eigentlich froh sein, wenn wir Anfechtung haben. Denn dann fangen wir wieder an, mehr zu beten als zuvor. Der Herr hilft uns durch diese Situationen, damit wir ihn mehr lieben. Der Apostel Johannes schrieb in diesem Zusammenhang auch in 1. Johannes 2, Vers 16 und 17, ich möchte mal diese Verse zitieren. Alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hoffärtiges Leben, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. Die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, also mitten in der Welt, die Dinge in der Welt sind alle da, und mittendrin, wer den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir sollen also bei den Anfechtungen der Zeit unsere vollkommene Erlösung nicht vergessen, sondern sie immer als Ziel vor Augen haben, das Ende der Seligkeit, Freude mit unaussprechlicher Freude, Worte reichen nicht aus, um das zu erklären. Das soll immer vor Augen bleiben, immer im Glauben vor uns stehen, so wie es der Hebräerbrief auch sagt in Hebräer 10, dass wir mit einem Opfer in Ewigkeit durch Jesus Christus vollendet gerecht geworden sind. Vollendet. Vollendet. Wir sind fertig und merken aber doch wenig davon. Ne? Aber in Wahrheit sind wir durch Jesus fertig, vollkommen gemacht. Und das sollen wir immer als Ziel, auch Erfahrungsziel vor Augen haben. Denn in Johannes 8 sagt der Herr Jesus etwas ganz deutlich, und das war mir schon am Anfang des Glaubenslebens so wichtig, und er hat mich daran geklammert und festgehalten, wo er sagt in Vers 36, wen der Sohn frei macht, der ist total frei. Jetzt könnten wir wieder sagen, ja, so ganz stimmt es ja gar nicht, denn ich spüre bei mir immer noch so viel Unfreiheit. Ja, das ist der Jetzt-Zustand, den wir so erleben. Aber das, was Jesus gewirkt hat, das heißt total frei. Das ist die Seligkeit zur letzten Zeit, die dann offenbar wird. Total Freiheit. Das hat der Herr bereits schon für dich, für mich, für uns alle vollbracht. Das Ziel sollen wir vor Augen behalten. Und dann haben wir gelesen, damit wir die Begegnung mit dem Herrn in großer Freudigkeit erleben. Ich habe das einfach nur mit diesem Wörtlein damit jetzt hier unterteilt. Vers 7, in mancherlei Anfechtung, damit. Und dann am Ende dieses Verses etwas rauskommt zum Lob, Preis und Ehre Gottes, wenn nun Jesus offenbar wird. Damit ist das so. Wir sollen also, und das ist auch unsere Berufung, und das will Petrus hier den angefochtenen Gläubigen deutlich machen, euer Leben, so hätte er sagen können, soll etwas sein, was Gott ehrt. Wisst ihr das noch? Euer Leben soll etwas sein, was Gott ehrt. Deswegen habt das auch vor Augen. Gott soll dadurch gelobt und gepriesen werden, durch euer Leben. Das ist ähnlich, so wie wir das ja in unseren Familien üben oder auch manchmal sagen, im Blick auf die Kinderstube, die bei Einzelnen offenbar wird, wo wir sagen, die sind nicht richtig erzogen worden, die haben eine schlechte Kinderstube. Die können doch nicht mal guten Tag sagen, ja, die können doch nicht mal Danke sagen, das sagen wir. Oder bei anderen, wo das alles funktioniert, sagen wir, da war eine helfende, erziehende Hand dahinter. Und da sagen die anderen, Leute, ist doch schön, wunderbar. So soll das im Geistlichen auch sein. Gottes erziehende Hand, damit wir etwas sind zu seiner Ehre, zu seinem Lob, dass die anderen sagen können, der gehört offenbar zu einem, den ich noch nicht kenne. Zu einem, der etwas Gutes macht aus einem so verkorksten Leben. Ja, das soll etwas sein, das sollen die Leute merken. Damit Lob, Preis und Ehre offenbar wird, offenbar zur, ja, zur Begegnung mit dem, der dieses neue Leben geschaffen hat. Wir sollen unserem Herrn und Heiland Ehre erzeigen können und Dankbarkeit erweisen können, indem wir uns auch von ihm, und das ist mir eine sehr wichtige Betonung, von ihm Recht erziehen lassen. Manche, auch Christen, lassen sich ja gerne von anderen Christen gerne erziehen, weil sie denken, na, dann habe ich endlich meine Ruhe, wenn ich das tue, was dem gefällt, ja, dann komme ich mit dem besser aus. Aber sie lassen sich nicht erziehen vom Herrn. Jeder soll sich von Jesus erziehen lassen. Das heißt, ich ehre ihn, ich bin dankbar für ihn. Er erzieht mich, damit etwas rauskommt zum Lobe seines Namens. Ich möchte da mal aus dem Propheten Jesaja 61 lesen, wo ja die Antrittsrede des Herrn Jesus, die er in Nazareth gehalten hat, wer er ist, warum er gekommen ist, drin steht. So fängt das ja schon an im 61. Kapitel. Aber dann heißt es nachher in Vers 8b, ich will ihnen den Lohn in Treue geben und einen ewigen Bund mit ihnen schließen. Und man soll ihr Geschlecht kennen unter den Heiden und ihre Nachkommen unter den Völkern, dass wer sie sehen wird, erkennen soll, dass sie ein Geschlecht sind, gesegnet vom Herrn. Ist das ein wunderbares Wort? Das hat der Jesus, das ist seine Stimme hier in Jesaja 61, nicht, sind genau die Worte, die er dann sagte, auch in Nazareth. Jeder, der die sieht, die, da sollen die Leute erkennen, die sind gesegnet vom Herrn. Die habe ich erzogen, die habe ich gesegnet. Sie halten sich an mir fest. Damit, dieses Wörtlein, sagt Petrus, damit das dabei rauskommt. Ja. Wir sollen auch, wenn wir Jesus begegnen in seiner Herrlichkeit, mit sauberen Kleidern vor ihm stehen. Mit Kleidern des Heils sollen wir angezogen sein. Paulus sprach das auch an, dieses Kriterium. Es ist, geht ja immer wieder um denselben Geist, um dieselbe Aussage, wenn auch manchmal mit anderen Worten. Im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 27, da spricht er genauso von diesem Wunsch und sagt, dass er eine reine Braut, eine Gemeinde, die herrlich sei, keinen Fleckel oder Runzel oder etwas habe, dort sehen möchte, durch die Führung des Herrn. Sie soll heilig sein und untadlich. Im ersten Kapitel schon, Vers 12 dieses Epheserbriefes, sagt er, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Ach, hier verstehen wir an der Stelle, und ich bin manchmal so traurig, welchen Wortkrieg auch über die Bibel Christen führen. Die Frage ist vielmehr, ob sie etwas werden zum Lobe der Herrlichkeit Gottes. Das soll uns hier nahegebracht werden. Nicht die Wortprüge, was der eine da nun da denkt oder so. Das ist völlig uninteressant. Interessant ist, dass wir etwas werden zum Lobe seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus hoffen. Dass das sichtbar wird. Das ist das Entscheidende. Das ist die Führung. 2. Korinther 11, Vers 2, wo Paulus dann auch den Korinthern schreibt und sagt, das ist unser Wunsch, das ist der Wille Gottes, das ist das, warum wir auch an der Gemeinde arbeiten. Ich eifere um euch, nicht mit menschlichem Eifer, sondern mit göttlichem Eifer durch den Heiligen Geist, denn ich habe euch verlobt mit einem einzigen Mann, damit ich Christus eine reine Braut zuführe, zum Lob seiner Herrlichkeit. Um dieses geht es. Und wir wissen ja auch in Matthäus 25, da mit den törichten und klugen Jungfrauen, da ist das dann sehr schwierig, nicht? Die einen, die konnten nicht dem Heiland zugeführt werden, einfach weil sie sich wieder auf sich persönlich nur konzentrierten und nicht mehr auf den, der sie erlöst hat, der sie in die totale Seligkeit führen will. Und noch ein Punkt in Vers 8. Wunder des Glaubens ohne etwas zu sehen. Das ist also das genau, was Jesus auch Thomas gesagt hat. Du musst mit Gott leben, als ob du ihn siehst, wenn du ihn auch nicht siehst. Und wenn du das nicht tust, Thomas, dann lebst du nun mit dir selber und mit den Schwierigkeiten der anderen Menschen. Aber wenn du auf Gott schaust, als ob du ihn siehst, dann wirst du in der Seligkeit vorangeführt. Petrus schreibt das hier auch und sagt, ihn habt ihr nicht gesehen und ihr habt ihn doch lieb. Denkt daran, wie geht denn das zu? Habt ihr ihn noch nie gesehen und habt ihn doch lieb? Ist er denn überhaupt da, dass ihr ihn lieb haben könnt? Ja, das wisst ihr durch den Heiligen Geist, dass er da ist. Ist das nicht ein Wunder? Ihr habt ihn lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Andere sagen, ja, ihr seid ja nicht ganz richtig, ja, dass ihr an einen glaubt, den ihr nicht seht. Ihr wisst ja gar nicht, ob der überhaupt existiert. Tja, da sagt Petrus, ist es nicht ein Wunder? Haltet euch doch daran fest. Ihr liebt jemand, den ihr nie gesehen habt. Ihr glaubt an ihn. Ihr habt ihn ja eigentlich auch erfahren, also bleibt bei ihm. Dieses Wunder der Gnade. Mitten in den Trübsalen der Zeit hat die Gemeinde also diesen festen Anker durch den Glauben, dass sie sich an Jesus festhalten kann, ohne ihn zu sehen. Zu wissen, dass er für seine Gemeinde streitet und einsteht. Allein dieses Wunder ist groß genug, um dem Herrn treu zu bleiben. Allein dieses Wunder. Petrus will uns also zeigen, dass Gott selbst diesen Glauben in uns gezeugt hat. Er ernährt ihn, er hält ihn fest, bis die Hoffnung unseres Glaubens völlig offenbar geworden ist in der Herrlichkeit, in der Seligkeit, so wie es auch im Korintherbrief Kapitel 13,13 steht. Nun bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte. Bis das alles dann umfasst, nur die Liebe. Wir sagen ja oft, Liebe muss mehr da sein. Ja, aber wie kann sie da sein? Nur durch Jesus. Durch ihn allein. Und der letzte Punkt. Wenn wir dann, das war der Vers 9, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit, dann werdet ihr euch freuen mit unaussprechlicher Freude. Das bedeutet doch, wenn ihr die Vollendung des Ausgangspunktes erlebt. Unsere Seligkeit, das ewige Errettetsein, befreit von Sünde und Tod, hat ja seinen Anfang und Ausgang genommen durch Golgatha und die Auferstehung Jesu. Da war bereits alles drin eingebettet. Und wenn wir dann das Ziel und die Vollendung dieses Ausgangspunktes, der bereits schon da ist, erleben, dann werden wir voller Freude sein. Nun leben wir in der Hoffnung und noch nicht in der Erfüllung, Erfahrungserfüllung des Ausgangspunktes. Aber auch Paulus sagt hier im Schreiben an die Kolosser und sagt, bitte bleibt im Aufblick zu diesem vollkommenen Leben. Es ist da, der Ausgangspunkt ist zugleich auch der Endpunkt, auch wenn ihr es noch nicht so erfahrt. In Kolosser 3, 3 bis 4, ihr seid ja gestorben und euer Leben ist verborgen. Es ist da, in Christus, in Gott. Es ist da. Ihr seid gestorben, euer hundertprozentiges heiliges Leben ist mit Christus in Gott. Wenn dann aber Christus, euer Leben, sich offenbaren wird, dann werdet auch ihr offenbar werden, dass ihr dieses Leben habt in der Herrlichkeit. Das wird total offenbar werden. Das, was ihr geschenkt bekommen habt durch den Glauben an Jesus. Darum, auch im zweiten Vers dieses Kapitels, darum schaut immer nach oben. Immer nach oben und nicht auf die Erde. Immer dahin, wo euer Leben in Vollkommenheit präsent ist. Das, was ihr jetzt schon habt, bloß noch nicht sehen könnt. Die vollkommene Seligkeit, da schaut immer hin. Das will der Apostel und überhaupt die Apostel durch den Heiligen Geist uns sagen. Jesus will uns also zur Treue und zum Vertrauen vom Himmel her ermahnen, auch wenn unser Glaubensleben von Trübsalen begleitet ist. Das Ende wird Herrlichkeit sein. Wir singen es ja oft in einem Lied, wenn nach der Erde leid, nicht? Da heißt es dann zum Schluss immer, das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh, frei von Anfechtung, frei von Niederung, frei von Trübsalen, ich sein Angesicht sehe. Das wird Herrlichkeit sein. Und das ist das, worin jetzt die Gläubigen durch Petrus, die anderen Apostel, ermahnt sind. Bitte schaut nicht nach unten. Schau auch nicht deinen Nachbarn an, sondern schau auf den Herrn. Denn wenn du den Nachbarn anschaust, wirst du auch traurig. Schau immer auf den Herrn. Nur da kannst du froh werden. Schau auch nicht auf dich selbst. Da wirst du auch noch traurig. Ja, da ist auch so vieles, was einem weh tut und was einem nicht so gut gefällt. Schau aber auf den Herrn. Das ist die einzige Blickrichtung, die Freude gibt. Überwindung auch in dieser Zeit. Soweit zu diesen kleinen, kurzen Versen im ersten Petrusbrief. Und ich persönlich habe ja wahrscheinlich immer das meiste davon, weil ich mich damit intensiver beschäftigen darf. Und ich werde immer froh, wenn ich diese Verse lese.